Knus, sei velkommen her i Zionshalle. Det freut mich sehr, dass wir von der Top sind können und ich will besser vertalen in den Uhren, was wir beleben in Bolivien, mangt Mennoniten. Und so sei es auch willkommen hier in Gottes Sehen verjüngt. Ganz herzlich willkommen, das war eine Ansprache auf Plattdeutsch. Wie ihr es unschwer sehen könnt, heute Abend ist ein spezieller Abend. Es ist ein Missionsabend. Ich darf einen Missionsbericht geben von unserer Arbeit in Bolivien, die wir da tun dürfen. Bevor ich aber anfange, will ich schon mal das Erste berichtigen, weil ich bin in der Kirche und selbst unter den Mennoniten zieht man den Hut ab, wenn man in die Kirche kommt. So will ich erstmal das tun. Und bevor ich weiterfahre, will ich auch erstmal diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Ja? Wollen wir miteinander beten und wir können auch gerne sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke, dass wir auch erfahren dürfen, wie du weltweit am Wirken bist und wir möchten dich bitten für deinen Segen, fürs Reden, aber auch fürs Zuhören. Danke, dass wir das so zusammen erleben dürfen. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Ja, das Erste, ganz kurz auch noch, eben, ich muss noch ein paar Sachen richtig stellen, weil ich bin nicht hundertprozentig so, wie es eigentlich sein sollte. Erstens bin ich ja heute eigentlich der Prediger und in der Altkolonie ist es so, dass der, welcher predigt, der hat lange oder hohe schwarze Lederstiefel. Heute, ich habe ganz normale Sonntagsschuhe an. Warum ist das so in der Altkolonie? Weil Epheser 6 sagt, man muss gestiefelt sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und da nehmen sie das raus und sagen, ein Prediger muss gestiefelt sein mit hohen schwarzen Lederschuhen. Wenn man darauf hinweist, dass ja auch noch, da gibt es ja was vom Helm die Rede und auch der Brustpanzer, da gibt es keinen Kommentar oder oftmals was gesagt wird, hey, das ist so, wir haben das schon immer so gemacht und bei dem bleiben wir. Ja? Und es ist auch so, eigentlich in der Kirche, in der Altkolonie ist es so, dass man eigentlich noch einen Sarko anhat, einen Chope, das habe ich jetzt auch nicht an, aber es ist so die traditionelle Kleidung, welche die Mennoniten brauchen zum Arbeiten, aber auch wenn man ausgeht, Freunde besuchen, was Schickes anziehen. Am Morgen, wenn der mennonitische Mann aufsteht, geht er zum Kleiderschrank und wählt zwischen schwarzen Latzhosen oder schwarzen Latzhosen. Auch ganz praktisch, nur die Farbe vom Hemd, da kann man ein bisschen variieren. Ja. Leider ist meine Familie nicht hier, eigentlich wollten wir als ganze Familie herkommen. Die Dora hat auch ihre Tracht mitgenommen, auch die Jungs haben ihre Latzhosen dabei. Und eigentlich wollten wir hier gemeinsam auftreten, aber leider sind sie alle krank, der Timotheo, der Lemuel und auch die Doro. Und darum sind sie zu Hause geblieben und tun jetzt uns vom Livestream zuschauen. Aber auch ganz, ganz herzliche Grüße von Ihnen. Ich komme ja hier in diese Kirche und das ist eigentlich mein geistliches Zuhause, ich durfte hier aufwachsen und wenn man vom Ausland nach Hause kommt, bringt mir eigentlich immer so ein kleines Andenken mit und das habe ich auch für euch gemacht. Ich krame mal was kurz hervor. Das ist das hier, das ist ein Spielzeugtraktor, aber es ist nicht einfach ein Spielzeugtraktor, sondern es ist ein Traktor, der in den Kolonien von Bolivien hergestellt wird. Und das Ding, das ist echter Stahl, das hat fast 5 Kilo und ich will es auch nicht mehr nach Hause nehmen, darum ich will es eigentlich kurz verlosen. Wo liegt eigentlich nochmal, in welchem Kontinent Bolivien? Wer weiß das? Was war das? Wer hat es gesagt? Wer war diese erste Person? Hier war das. War das die? Da hinten. Genau. Also das ist das Mitbringsel für Sie, ja. Entweder für Enkel oder selbst so ein bisschen rumfahren oder auch irgendwo hinstellen und immer an die Arbeit in Bolivien denken, daran denken und beten oder auch als eine Spende unten bei den Kindern, die werden auch Freude haben. Auf jeden Fall, die werden ziemlich lange damit spielen, das wird nicht kaputt gehen. Ja. Ich stelle den auch einfach mal, ich verstecke den wieder mal da hier unten, nicht, dass ihr zu fest abgelenkt seid, ja. Für die anderen, die jetzt nichts mitbekommen haben, die sollen nicht leer ausgehen. Beim Ausgang, ihr habt schon gesehen, beim Reinkommen. Einerseits, es geht ja mir ein bisschen darum, euch ein bisschen hineinzunehmen ins Denken, ins Erleben von diesen Mennoniten, um das einfach ein bisschen besser auch kennenlernen zu können. Und einerseits gibt es hier diese Mennonitenpost. Das ist eine Zeitschrift, die eigentlich unter den Mennoniten verbreitet wird, ist auf Hochdeutsch, sie lesen es auch in Hochdeutsch, ja, weil in ihren Schulen tun sie auch Hochdeutsch lernen und das ist alle 2-3 Wochen wird hier gedruckt und was das Interessante ist, dass in der Mitte Das sind Leserbriefe, das ist eigentlich so das WhatsApp oder die E-Mail von den Altkolonie-Mennoniten, weil Internet ist ja verboten, ja, Strom ist eigentlich verboten und so tun sie sich gegenseitig auch schreiben, sie berichten und wenn ihr ein bisschen mehr auch von ihrem Denken kennenlernen wollt, nehmt diese mit, sie ist kostenlos, ja, sie ist kostenlos, weil ich jetzt nicht die neueste Zeitschrift mitgenommen habe, darum könnt ihr sie einfach gratis mitnehmen. Und, aber trotzdem ist es sehr interessant, einmal durchzustöbern und ein bisschen kennenzulernen, wer sind eigentlich diese Mennoniten, was beschäftigt sie, ja, sehr interessant, könnt ihr gerne mitnehmen. Und das andere auch noch hier, das eine Büchlein, Erzählungen von mennonitischen Frauen aus Bolivien, um auch ein bisschen noch diese Welt mehr kennenzulernen. Da muss ich aber leider ein 5 Liber verlangen dafür, ist das, was ich da ausgegeben habe. Und da liegt auch ein Schälchen, könnt ihr das ein 5 Liber reinwerfen und auch das mitnehmen, wenn da Interesse da ist, ja. Genau. Ja, so mal kurz zur Einleitung. Nun wollen wir eigentlich gar nicht mehr viel Zeit verlieren und ich will mal hier anfangen mit der Präsentation. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Der heutige Abend, ich habe in 5 Teile aufgeteilt. Und zwar geht es eigentlich erstmal darum, ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Eckdaten euch erzählen von den Mennoniten, für die, welche diese Arbeit noch nicht kennen, wer sind die eigentlich da, was machen die da, ja. Dann geht es darum, dass ich ein bisschen Rückblick geben will über die letzten 2, 2,5 Jahre, wo wir jetzt da waren. Wir sind ja im 2021 sind wir da hier gewesen und dann im Dezember 22 zurückgegangen und haben eigentlich die letzten 2 Jahre und 3 Monate waren wir da, bis wir wieder hier sein dürfen jetzt. Und so will ich einen kurzen Rückblick machen. Wir haben ja die Arbeit neu gestartet und einfach auch ein bisschen Antwort zu geben, was machen die da eigentlich die ganze Zeit. Da ein kleiner Rückblick. Und dann im dritten Teil will ich ein bisschen Zeugnis geben von dem, was Gott am Wirken ist da in dieser Arbeit. Und als 4. Teil habe ich auch ein Interview mitgebracht von 3 Mennoniten, die aus der Altkolonie ausgetreten sind. Die haben sich bekehrt und ich habe mit ihnen ein Interview gemacht und ein bisschen Fragen gestellt. Es geht zum Beispiel über die Frage, sind die Mennoniten in den Kolonien überhaupt wiedergeboren? Was ist das größte Problem in diesen Kolonien? Was kann man tun oder für was kann man beten? Ja, auch für uns als Gebetsanliegen. Und da tun diese Mennoniten uns eine Antwort geben, also ein Video zum Abschluss. Und dann ganz am Ende möchten wir noch auch Zeit nehmen für Gebetsanliegen. Ich hoffe, ich komme durch mit allem, dass wir auch noch Zeit finden zum Beten. Und so ist dieser Abend aufgeteilt oder eingeteilt. Und so möchte ich eigentlich anfangen direkt mit einem kurzen Einblick nochmal, ein paar Daten über die Mennoniten. Genau, hier, das ist das Original, ja, ich bin hier nur eine Kopie hier. Und das ist so eine mennonitische Familie, die haben wir besucht da in Charawa. In der Nacht haben wir dieses Foto gemacht und so sehen sie aus, ja. Und sie leben in ihren Kolonien und es ist so, man muss verstehen, dass sie denken, dass sie das auserwählte Volk sind und dass wenn sie sind die, welche in den Himmel kommen oder sie haben die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, ist abhängig, dass man in der Kolonie lebt und die Regeln respektiert, die da vorgegeben werden. Wir, die außerhalb von der Kolonie leben, wir sind auf dem Weg in die Hölle, das ist ganz klar. Aber wenn Sie in der Kolonie leben und die nach den Regeln leben, dann haben Sie wenigstens die Möglichkeit, dahin zu kommen, auch wenn Sie keine Sicherheit haben. Ja? Wenn du einen Mennonit fragst, kommst du in den Himmel, ich hoffe es. Ja? Und, aber so ist das Verständnis von diesen Mennoniten und darum, es ist eine sehr, 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 sehr große Gesetzlichkeit, es ist eine sehr große Äußerlichkeit, aber wir müssen sagen, dass diese Mennoniten über 90%, wenn nicht 95% sind nicht wiedergeboren, ja, sie kennen Jesus nicht persönlich und darum ist es eine große Not und es ist notwendig, dass die Menschen hingehen, ihnen das Evangelium erzählen und weitergeben und das ist etwas, was wir auch da tun möchten, ja. Und nur als bisschen als Beispiele, ein Gesetz zum Beispiel eben, es ist verboten, Auto zu fahren, darum in ihren Kolonien fahren sie mit ihren Buggys rum. Und es ist zwar so, wenn Sie nach Santa Cruz, also wenn Sie in die Stadt gehen müssen, um vielleicht Ersatzteile für einen Traktor zu organisieren oder sonst Sachen erledigen oder auch zum Krankenhaus, ärztliche Besorgungen, dann können Sie ein Taxi annehmen, Sie dürfen aber es nie selber fahren. Ja? Es ist aber so, dass interessanterweise, es gibt auch Mennoniten, die haben ein bisschen mehr Geld, die haben sich dann ein Auto gekauft, einen bolivianischen Chauffeur dazu genommen und fahren dann so rum. Ja? Sie haben sogar das Auto noch auf den Namen des Bolivianers registriert, das heißt, es ist ja nicht ihrs, ja? Auch wenn sie es gekauft haben. Also ähnlich bis zu vergleichen wie mit den jüdischen orthodoxen Menschen. Hier ein Traktor, eben Eisenräder, Gummiräder ist verboten. Alles, was einen Motor hat und du lenkst, muss Stahlräder haben. Weil der Buggy, die Kutsche wird ja gezogen, darum darfst du das Gummireifen haben. Und das ist jetzt eben ganz interessant und da sieht man auch, wie paradox oder wie krass eigentlich diese Gesetze sind. Hier habe ich noch ein Bild mitgenommen. Das ist ein Traktor und an diesem Traktor ist ein Mähdrescher angehängt. Und es ist so, dass in den Kolonien, in den meisten Kolonien da, ist es verboten, Mähdrescher selbst zu fahren, der hat Gummireifen. Das heißt, was macht man? Man tut die Kabine abbauen und man macht eine Konstruktion, um sie dann den Mähdrescher mit dem Traktor zu verbinden, um dann den Traktor zu fahren, um den Mähdrescher zu ziehen, um das Feld zu pflügen. Ja? Also ziemlich herausfordernd, dieses ganze Leben. Nicht ganz einfach. Und so, dass ihr da so ein bisschen eine Vorstellung habt und das ist alles geregelt, wie die Frauen die Haare flechten müssen, die Kleidung auch hier, das hier habe ich in der Kolonie machen lassen, das sind selbst der Faden, mit dem die Kleidung zusammengenäht wird, da darf nicht weiß sein oder orange, das muss dunkel sein, schwarz, dunkelblau, selbst das ist geregelt. Es gibt Regeln, wie man die Häuser bauen muss, alles ist eigentlich unter dem Gesetz, ja, ziemlich anstrengende Sache. Aber auch ihr Verständnis ist, die Bibel sagt ja, wir müssen durch Leiden ins Himmelreich kommen. Also wir machen das Leben schwer, mühsam und so kommen wir in den Himmel. Ja? Das ist so, wie sie eigentlich denken. Sehr interessant. Aber auch traurig. Ja? Und unser Auftrag, wir können das eigentlich in zwei Punkten eigentlich zusammenfassen, ist einerseits, dass wir das Evangelium bringen wollen, diesen Altkolonie-Mennoniten, aber auch die Mennoniten, die ausgetreten sind, die wiedergeboren sind, dass wir eigentlich ihnen gute biblische Lehre bringen. Ja? Und genau, das ist das, was wir eigentlich vor Ort machen. Der Rückblick. Vielleicht noch ganz kurz, was ich vergessen habe zu sagen, wie viele Mennoniten leben da eigentlich da in Bolivien? Ungefähr 100.000 Mennoniten leben zurzeit in Bolivien, ungefähr mehr als 100 Kolonien. Und es ist interessant, dass sie natürlich sehr kinderreich sind. 8, 10, 12 Kinder ist keine Seltenheit. Tun sie sich eigentlich alle 20 bis 25 Jahre verdoppeln. Also sie wachsen sehr, sehr stark. Ein nie endendes Missionsfeld, ja. Und gibt es für uns sehr viel zu tun. Ich muss aber auch sagen, wir sind nicht die Einzigen, die da sind. Ja, es gibt auch andere Missionswerke, die da arbeiten. Und, aber was halt auch der Mitternachtsruf doch auch besonders macht, ist, gute, tiefe Lehre ja, zu bringen. Und das ist das, was wir da machen wollen vor Ort. Ja. Und Rückblick, was wir mal kurz zurückschauen dürfen, was wir die letzten 2,5 Jahre gemacht haben, oder 2 Jahre und 3 Monate, als wir hier gegangen sind. Wir haben ja ganz neu eigentlich vom Mitternachtsruf da eine Arbeit angefangen. Wir sind unsere Familie, die Dora und ich, wir sind da ein kleiner Betrieb. Ja, und so kommen wir nur langsam voran. Und aber trotzdem mal ganz kurz zur Erklärung oder aufzuzeigen. Einerseits konnten wir ein Missionsgelände kaufen, ja, das ist hier rot eingerahmt. Darauf haben wir ein Missionshaus, war auch schon drauf. Wir haben einen Anbau ausgebaut. Gerade in den letzten 2 Jahren haben wir sehr stark in Bauprojekte investiert. Wir haben auch unser Wohnhaus gebaut, dann Missionsgelände gekauft, Missionshaus umgebaut, Anbau gebaut. Da ist in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen und Zeit. Und zum Beispiel jetzt haben wir hier diesen Anbau. Und eben dieses Grundstück ist gegenüber, hinten sieht man, ist eine Klinik, die am Entstehen ist, da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und das ist dieser Anbau, wo wir gedacht haben, hey, wenn wir da was draus machen könnten, und haben den ausgebaut. Jetzt sieht das so aus. Und das ist jetzt gerade, als wir hergekommen sind, jetzt im Februar sind die letzten Fliesen verlegt worden. Und da möchten wir dann eben anfangen, jetzt wenn wir zurückkommen mit plattdeutschem Bibelunterricht für Leute, die rausgekommen sind, dass wir da gute biblische Lehre bringen dürfen und eigentlich der Wunsch ist, anzufangen mit dem Römerbrief mal eine Grundlage zu legen, aber bevor ich damit anfangen kann, muss man natürlich eine große Einleitung machen. Ich habe dann eine Jugendarbeit auch gehabt oder in einer Jugend mitgearbeitet, habe ich mal was erzählt, kam die Bundeslade dran und dann haben die mich angeguckt, was ist die Bundeslade und habe ich gemerkt, okay, da muss man ganz von vorne anfangen und da gibt es, bevor man überhaupt da was vom Römer 1 erzählen kann, erstmal eine ordentliche Einleitung, aber so in diese Richtung geht das, was wir da vorhaben. Ja.
Genau, hier ist noch der Eingang, die Tür, die Glastür wurde gerade vor 2-3 Wochen eingesetzt und wir sind eigentlich gerade fertig geworden. Wenn wir zurückkommen, fehlt dann noch die Inneneinrichtung, Technik und so weiter, aber wir sind eigentlich da ziemlich fertig geworden. Und das ist eigentlich das, was wir in den letzten 2 Jahren sehr gemacht haben. Wir haben sehr viel in Bauprojekt investiert, ja, und da läuft auch nicht immer alles auf Anhieb in Bolivien und da ging viel Zeit rein. So können wir sagen, wir haben viel in Bauprojekt investiert. Dann haben wir, so gut es ging, Sprache gelernt, ja, was ihr vorher gehört habt. Das war das Plattdeutsche, was die Mennoniten da reden. Und einerseits noch, Dora und ich haben ja in Bolivien auch studiert an der Universität, ja, an einer evangelikalen, christlichen Universität haben wir da studiert, Psychologie, ja. Das war ein sehr, sehr schöner Rahmen. Diese Universität wurde mal von einem Missionarin gegründet, war die erste private Universität da. Und da haben wir das studiert. Und ich, in den letzten 2 Jahren habe ich jetzt auch noch meine Bachelorarbeit gemacht. Das war auch wieder in der Verbindung mit den Mennoniten, weil die Abschlussarbeit hatte den Titel Alkoholmissbrauch unter den Altkolonie-Mennoniten. Und das ist auch ein großes Thema in diesen Kolonien, Alkoholmissbrauch. Einerseits die Jugend am Sonntagnachmittag, wenn sie frei hat, geht sie auf die Gassen, trinken, besaufen sich, manchmal ist sogar Drogen im Spiel, auch Unmoral und so weiter. Neben dem, was dann nicht so schlimm ist, sie hören Radio und haben auch ein Handy. Da wird oftmals diese Sonntagnachmittage genutzt in den Altkolonien unter der Jugend, um solche Sachen zu machen. Und dann aber eben auch, wenn jetzt Ältere, oftmals die Männer haben da sehr große Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel Ernteausfall, du verschuldest dich, du bist voller Sorge, wie soll ich meine Familie durchbringen, und da man nicht Jesus hat, um da hinzugehen, nimmt man die Flasche, oder auch wenn Sünde im Leben ist, und es ist ja so, dass wenn sie Sünde gemacht haben, einerseits Sünde ist bei ihnen eben, was Regeln sind, was wir jetzt gehört haben, aber auch Lüge, Stehlen oder auch Unzucht, all das ist auch natürlich Sünde, aber bei ihnen ist es so, wenn sie eine Sünde tun, dann müssen sie zum Ältesten gehen, weil der Älteste, der ist eigentlich wie der Papst in diesen Kolonien, und jede Kolonie hat einen eigenen Ältesten, und wenn ich jetzt sündige, dann muss ich zum Ältesten gehen, um ihm die Sünde bekennen, und er tut mir im Namen Gottes die Sünde vergeben. Ja? Und er sagt auch selber, dass das Verständnis ist, dass sie haben den Schlüssel vom Himmel, um den Himmel zuzuschließen und aufzuschließen. Ja? Das ist ganz, ganz krass. Und wenn Sünde da ist, Sorge, wo geht man hin, wenn man nicht zu Jesus kann? Ja? Und dann nimmt man dann die Flasche. Oder die beiden Frauen ist oftmals ein großes Problem. Antidepressiva, ja, wo sehr stark konsumiert wird in einer nicht guten Art und Weise. Und da über diesen Alkoholmissbrauch habe ich meine Bachelorarbeit abgeschlossen, jetzt auch in den letzten 2 Jahren. Und was wir auch immer wieder gemacht haben, aber noch nicht so regelmäßig, wie wir es gerne gemacht hätten, waren Koloniebesuche, die auch immer wieder mal da waren, aber nicht so regelmäßig, wie wir es geplant haben, weil halt eben sehr viel Zeit in die Bauprojekte geflossen sind, in Sprache lernen, in die Arbeit von der Uni so, ja. Aber wir dürfen jetzt eigentlich das doch die meisten Dinge als abgeschlossen ansehen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, wir sind ja bis am 21. Juni hier, wir sind dann noch 3 Wochen in Deutschland und dann gehen wir am 12. Juli zurück nach Bolivien, und dann wollen wir eigentlich dann anfangen mit dem Bibelunterricht und dann auch noch regelmäßig in die Kolonien zu gehen. Das ist das, was wir in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren da erlebt haben und erleben durften. Ja, was wir nicht geschafft haben, als wir vor 3 Jahren hier waren, das war ja, ist jetzt wirklich 2-3 Jahren hier, das war der April 2021, wo ich auch hier stehen durfte, haben wir auch berichtet von diesem Projekt, dass wir eigentlich ein Museum bauen möchten, weil wir festgestellt haben, dass, also es ist ja so, dass bei den Mennoniten, wenn du kommst mit der Bibel und sie unterrichten willst, oder wenn sie merken, dass du sie missionieren willst, dann sind sie sehr, sehr schnell abgeblockt und machen eigentlich einen Schritt zurück. Und wir haben gemerkt, aber wenn wir über die Geschichte gehen, und die Mennoniten kommen ja von den Wiedertäufern, und die Wiedertäufer haben hier in der Schweiz angefangen, wenn wir über diese Schiene kommen, sind sie sehr offen, und du musst nur Geschichte erzählen und du tust biblische Wahrheiten erzählen. Du kannst das Evangelium eigentlich weitergeben. Und weil wir gemerkt haben, dass das eigentlich so ein guter Zugang ist, war unser Plan, dass wir so ein kleineres Museum bauen, wo sie hinkommen können und wir durch die Geschichte das als Schlüssel nutzen können, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und es war ja so, damals habe ich auch berichtet von diesem Dorf, wo wir da sind. Da ist ein modernes, also wir leben nicht in der Altkolonie, auch ganz wichtig festzuhalten, das ist nicht meine Alltagskleidung, ja, ist nur um zu zeigen, wie die Altkolonie-Mennoniten da sich kleiden. Wir leben in einem modernen mennonitischen Dorf, und das ist hier, was ich schon vorher erwähnt habe, diese Klinik in diesem mennonitischen Dorf. Und das ist ein Deutscher, der da als Arzt arbeitet. In diesem Dorf hat er hier das ist schon hier, was er am Machen ist. Er ist nicht ein Missionar, er arbeitet einfach da als Arzt und verdient damit sein tägliches Brot. Und wir haben gesehen, weil wir halt da in dieser Gegend waren, dass in diesem Dorf bei diesem Deutschen, der da als Arzt arbeitet, da gehen die Mennoniten rein und raus und das werden Stunden Autofahrten auf sich genommen, um da hinzukommen, weil er eben alles in Plattdeutsch macht, obwohl es eigentlich dazwischen andere spanisch sprechende Krankenhäuser gibt, aber sie wollen da hinkommen, weil es eben eine plattdeutsche Behandlung gibt. Und wir haben gesehen, hey, das ist eigentlich ein sehr strategischer Ort. Und wir haben gesehen, dass das war jetzt im Dezember 2021, als wir dann da waren, haben wir gesehen, hey, da ist jetzt eine neue Klinik am Bauen. Und wenn die aufgibt, das wäre eine ganz geniale Sache, wenn wir in der Umgebung da oder vielleicht direkt daneben ein Gelände kaufen können, um dann unser Projekt aufzubauen, um auch ein kleines Museum hinzustellen, weil du hast dann die ganzen Altkolonien, Mennoniten, musst du nicht zu ihnen fahren, sondern sie kommen zu dir, direkt vor deiner Haustüre. Und das war auch für uns ein Gebetsanliegen, dass wir einerseits ein passendes Landstück finden und das dürfen wir wirklich sagen, dass da hat der Herr Gebete gehört. Und wir haben direkt gegenüber von dieser Klinik, direkt gegenüber vom Noteingang oder vom Eingang haben wir da wirklich dieses Grundstück kaufen können, was ihr auch vorher gesehen habt. Was wir damals aber nicht wussten, dass es nicht so schnell realisiert wird, diese Klinik, wie geplant war. Und heute sieht diese Klinik so aus, das ist jetzt 2 Jahre später, im Februar 2024, so sieht es im Moment aus, hat dann dieser deutsche Arzt hat Geld in andere Sachen investiert, hat dem nicht mehr so viel Wichtigkeit zugemessen, aber seit dem letzten Juli ist er da wieder am Bauen und es geht vorwärts, was uns sehr, sehr freut, weil wenn die aufgeht, dann wird das da nur wimmeln von Altkolonien Mennoniten und wir haben unser Missionsfeld direkt vor unserer Haustüre. Und ich will nur das hier ein bisschen was dazu sagen, weil ich vor 3 Jahren, als ich hier war, haben wir dieses Projekt darüber geredet, vielleicht die einen, die hier waren, die können sich noch daran erinnern. Das hat nicht so geklappt, wie wir es geplant haben, ja, aber auch das gehört zum Leben dazu, ja, und wenn wir beten auch für Dinge, dann gibt es immer 3 Antworten, entweder sagt Gott ja oder nein oder noch nicht. Und hier gehen wir davon aus, dass es noch nicht der Fall, dass es noch nicht, einfach noch nicht ist, und aber wir konnten ja diese Zeit gut nutzen für das Plattdeutsche Lernen, für Bauprojekte und so weiter. Und wenn jetzt das eines Tages aufgeht, ich weiß nicht, wann das sein wird, aber eben, sie sind dabei, jetzt auch als wir zurückgeflogen sind, also hierher geflogen sind, da waren Bauarbeiten im Gange. Und wenn dann hier das fertiggestellt wird, dann können wir da anfangen auch. Und vor allem diese Räumlichkeiten, die wir jetzt ausgebaut haben, können wir auch nutzen dann schon, um auch ein bisschen geschichtstechnisch was zu zeigen direkt. Ein paar Banners ausdrucken und sie dann hineinführen. Eben, ihr seht sie, sie warten da, sie sitzen auf ihren Stühlen, sie machen nichts anderes, als einfach warten auf ihre Familienangehörigen. Und dann ist es eigentlich eine geniale Sache, sie abzuholen und durch diesen Weg sie mit dem Evangelium zu konfrontieren. So, ja. Genau, und das ist das, was wie ich als Rückblick sagen kann, dass sie konnten wir Dinge schaffen, erreichen. Gewisse Dinge sind noch nicht so weit, wie wir sie haben möchten, aber wir sagen, Gott ist allmächtig, er ist der Herr der Mission, er ist nicht mal auf eine Klinik angewiesen, so ja, und da dürfen wir einfach das tun, was vor unseren Füßen liegt und das mit ganzer Kraft. Ja, als ich letztes Mal hier war, vor 3 Jahren, haben wir für einen Franz Hiebert gebetet. Und vielleicht können sich die einen noch daran erinnern. Und es ist so, dass dieser Franz Hiebert, das ist ein Ältester von einer Altkolonie. Und das ist jetzt ein bisschen ein Zeugnis. Und in dieser Altkolonie, diese Altkolonie heißt Santa Rita, das ist ungefähr 1,5 Stunden von da, wo wir wohnen. Und da haben wir Kontakte zu 1-2 Familien da aufgebaut. Und wie wir da Kontakt aufgebaut haben, haben sich auch schon Familien da bekehrt. Und gerade eine Familie, die sich da bekehrt hat, die lebt bis heute da in dieser Kolonie. Da war auch, wo wir dann mit ihnen geredet haben und haben gesagt, hey, wir müssen doch jetzt einfach auch mal anfangen, für diesen Ältesten da zu beten, dass auch er zur Einsicht kommt. Und ich kam dann im April 2021 hierher und habe diesen einen Namen hier auch aufgeführt, Franz Hiebert, und ich habe gebeten, lass uns doch für diesen Ältesten beten, dass Gott an ihm anfängt zu wirken. Und dann war es so, dass ich da im Juli 2021 nach Bolivien gegangen bin, gerade wegen Land kaufen, für Missionsgelände und so weiter schauen. Und dann habe ich mit dem einen der Bekannten gesprochen, gefragt, hey, wie geht's eigentlich diesem Franz Hiebert? Und er sagte, es ist ganz interessant, er wurde auf eine Art wie verstockt. Der hat angefangen, oder es war dann gerade sehr aktuell, dass dieser Älteste hat angefangen, neue, strengere Gesetze einzuführen in diese Altkolonie. Zum Beispiel eben ganz nach diesem Motto, unser Leben, also wir gehen durch Leiden ins Himmelreich, es muss ein anstrengendes, mühsames Leben sein. Und das sind dann wieder ganz so Gesetze ohne Begründung eigentlich. Aber in dieser Kolonie war es zum Beispiel so, dass, das sind ja alles Landwirte da, die Mennoniten, ja, dann hatten sie, um die Ernte einzufahren, in Bolivien kann man zweimal ernten, ja, nicht nur hier einmal, sondern zweimal kann man Ernte einfahren. Und dann haben sie, um die Ernte von den Feldern nach Hause zu bringen, haben sie 10 Tonnen, also Anhänger, wo 10 Tonnen geladen werden können. Und dann war es so, dass dieser Älteste gesagt hat, nee, das geht, wir müssen zurück, so wie es früher war. Früher hatten wir nur 2 Tonnen Anhänger, wir müssen da zurückgehen, das Leben muss wieder so sein wie vorher, wir müssen bei dem bleiben, wie es uns gelehrt worden ist. Und er wollte, das war jetzt nur ein Beispiel, auch andere Gesetze waren da, und er wollte da wieder eigentlich wieder noch konservativer, noch anstrengender, noch mühsamer. Und das gab schon auch ein Stück weit einen Tumult oder es gab Konfrontationen in dieser Kolonie. Und was das Interessante war, das hat mir alles dieser Bekannte da berichtet, dass dann Mennoniten, also Mitglieder von dieser Kolonie, sind dann hatten Diskussionen mit dem Ältesten, und die sagten, aber wo steht das in der Bibel, diese Gesetze? Und es ist so, dass eigentlich in der Altkolonie ganz viele Älteste, die möchten eigentlich nicht, dass man zu stark in der Bibel liest. Man geht zwar am Sonntag in die Kirche, da wird eine Predigt vorgelesen, eigentlich immer in Hochdeutsch oder auch gehalten, aber es wird versucht, dass man nicht sich viel mit der Bibel beschäftigt, weil wenn man selber sehr viel anfängt zu lesen, dann kommen Fragen, und Fragen sind ungemütlich. Und dass sie schön so bleiben bei dem, was ihnen gelehrt worden ist, sonst nicht zu stark Bibel. Und so war es so, dass dann dieser Älteste, diese Mitglieder in dieser Kolonie, die sind dann zu ihm gegangen, haben gesagt, hey, aber wo steht das in der Bibel, ja? Und die haben ihn mit der Bibel konfrontiert eigentlich, und ich weiß nicht, ob das was war, was in ihm was ausgelöst hat. Schlussendlich konnte er diese Gesetze nicht durchbringen, weil er ist eigentlich da auf zu viel Widerstand gestoßen. Und dann war es so, als ich da eben im Juni da war, ich war nur für 2-3 Wochen da, um eben Gelände zu kaufen oder zu gucken, wo wir Gelände kaufen können für das Missionsgelände auch, und auch da, wo wir unser Haus gebaut haben. Und dann bin ich zurückgekommen. Beim nächsten Mal, wo wir dann da waren, bin ich wieder in diese Kolonie gegangen, wieder mit diesen Leuten da geredet, und dann, hey, wie geht's dem Franz Hiebert? Und dann hat mich das überrascht. Ich dachte, ich höre nicht richtig, weil es hat sich komplett in die andere Richtung gedreht, wo er dann mir gesagt hat, das ist unglaublich, der steht jetzt auf der Kanzel und er predigt die ganze Zeit, er liest zwar die Verse in der Bibel auf Hochdeutsch, aber er erklärt sie dann in Plattdeutsch, und dann sagt er zum Beispiel Dinge wie, Leute, es ist ja so, dass wir 2 bis 3 Mal am Tag Nahrung zu uns nehmen, wir essen, niemand von uns würde sich in den Sinn kommen, nichts zu essen. Genauso müssen wir auch uns mit dem Wort Gottes nähren. Total krass. Und dann, jetzt als ich jetzt gerade hier nochmal diese Kolonie besucht habe, jetzt bevor wir hergekommen sind, war dann auch dann wieder das so krass eigentlich, weil dann wurde mir berichtet, dass dieser Franz Hiebert war dann, dass er gesagt hat, hey Leute, die zur Zeit von Jesus, die Pharisäer, die haben nur auf ihre Gesetze gesehen. Sie haben nicht auf Jesus geschaut. Und wenn wir nur auf unsere Gesetze schauen, und nicht auf Jesus, dann sind wir nicht viel besser als die Pharisäer zur damaligen Zeit. Total krass. Und das in der Altkolonie. Ja? Und das ist für mich einfach sehr interessant. Vor 3 Jahren haben wir diesen einen Namen dafür gebetet. Und es ist einfach interessant zu sehen, dass sich da ist irgendwas im Gange. Und es ist auch so, was interessant eben auch ist, dass in dieser Kolonie, dass ganz viele Mitglieder, die hören gerne, wenn dieser Franz Hiebert predigt. Weil es ist so, von einer anderen Kolonie, ich glaube, die war in Argentinien, da war ein Ältester, der hat sich bekehrt und hat dann angefangen, in der Altkolonie wirklich seine Erkenntnis zu lehren. Der wurde dann aber abgesägt, er wurde ausgeschlossen und er wurde ersetzt mit einem anderen Ältesten. Das kann auch der Fall sein, ja. Und darum, es bringt nichts nur, dass ein Ältester sich bekehrt und anfängt, biblische Wahrheiten weiterzugeben, sondern das Gesamtpackage muss stimmen. Die Leute müssen auch mitkommen, weil sie sind so verbohrt in dem, wie es immer war. Das ist das Richtige. Der Älteste hat den Schlüssel des Himmels. Ich muss die Gesetze achten. Das ist das ganze Leben, dreht sich um diese Gesetze halten, auf penibel, auf alle Details achten. Und dann kommt jemand mit einer neuen Erkenntnis, oder ist das eine ganz große Gefahr. Ja. Und dann tut man lieber den auf Seite stellen, bevor man vielleicht in die Gefahr rennt, ausgeschlossen zu werden. Und die Mennoniten in der Altkolonie, die haben panische Angst vor dem Ausschluss, weil Ausschluss bedeutet, du kommst in die Hölle. Und das ist das, vor dem sie sich am meisten fürchten. Darum will niemand ausgeschlossen werden. Und das ist die größte Hürde, die sie eigentlich nehmen müssen, auch wenn jemand anfängt, mehr Erkenntnis zu bekommen, zu verstehen, hey, der Ausschluss ist nicht das Schlimmste. Ja. Und so... So ist es auch, drum, was aber sehr interessant ist in dieser Kolonie, dass eben dieser Franz Hieber einerseits, also wir haben vor 3 Jahren angefangen zu beten, ich gehe dahin, ich höre, er verhärtet sich, dann entwickelt sich das aber in die andere Seite, jetzt tut er auf eine Art und Weise predigen, was unglaublich ist. Das Interessante daneben noch, was ich schon gesagt habe, diese viele Mitglieder in dieser Kolonie, die finden das sehr toll, wie er predigt. Und es ist interessant, wie in dieser Kolonie irgendwas am Gehen ist. So, ja. Und was auch sich in dieser Kolonie abspielt, wo ich jetzt auch ein Teil davon sein durfte, es ist so, dass in dieser Kolonie, ich habe auch hier, da gibt es auch einer, das ist ein Mennonit, der heißt, oder ich will, sein Nachname ist Herr Rempel, und der hat eine Käserei, eine sehr große Käserei, der hat, weil die Mennoniten, eigentlich jeder Mennonit in der Altkolonie tut, auch, hat ein paar Kühe, tut sie melken am Morgen und am Abend. Und die wird dann geschickt zur Molkerei oder zur Käserei. Diese Milch, der Wert wird dann auch aufgeschrieben, und im Laden, das eigentlich direkt angrenzend ist, kann er dann auch Produkte beziehen, ja, im Gegenwert. Und dieser Herr Rempel hat klein angefangen, hat sich aufgearbeitet, immer mehr Milch dazu gekauft von den Nachbarn. Mittlerweile hat er 300 Zulieferer Milch, bekommt 40.000 Liter Milch am Tag und macht 4 Tonnen Käse pro Tag. Also ist ein Großunternehmer eigentlich geworden, ist jetzt auch ein wohlhabender Mann, sehr anerkannt auch in dieser Kolonie, sein Wort hat Gewicht, weil es war auch so, dass es gab eine Zeit, wo auch in dieser Kolonie Drogenkartelle die Straßen der Kolonie, die sind ja sehr abgelegen, dann wurden genutzt, um Drogenumschlagplatz mit der Cessna zu landen, auszuräumen, in Pickup und wegzufahren, und er war da gerade Vorsteher in dieser Zeit und hat eigentlich geschafft, diese Drogenkartelle da rauszuwerfen, und er sagte mir, dass er da eben hingegangen ist, hat sein Mann gestanden und hat gesagt, ihr müsst da wegziehen, und auch mit Anwälten und so weiter. Er sagte mir, vor ihnen habe ich einen großen Mann gemacht, ich bin zu Hause, nach Hause gegangen, ich bin auf den Knien gelegen und habe Gott um Schutz gebetet, dass er mich beschützt. So, ja. Also das ist so ein bisschen er, und er ist ein sehr anerkannter Mann, und dieser Herr Rempel, er ist auch hier in dieser Zeitung, kommt auch vor, das ist er hier, hat auch seinen Käse in der Hand. Also wenn ihr noch ein bisschen auch da von ihm was lesen wollt, ist sie sogar hier in der Zeitung. Und was das Interessante ist, dass das ist eigentlich eine sehr, sehr offene Familie, und sehr interessant, er hat ungefähr 20 Angestellte, denen schenkt er plattdeutsche Bibeln, was auch sehr untypisch ist für die Altkolonie, weil eben die Altkolonie möchte eigentlich nicht, dass man zu stark in der Bibel liest, schon gar nicht plattdeutsch. Er macht auch mit seiner Frau Andachten am Morgen zusammen. Also es kann gut sein, dass er wiedergeboren ist. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ja. Aber was das Interessante ist, ich durfte einen guten Kontakt jetzt mittlerweile zu ihnen aufbauen. Und die haben einen Sohn, der heißt Cornelius, der ist 19 Jahre. Die, welche meinen oder unseren Freundesbrief bekommen, die haben ihn kennengelernt, weil dieser Cornelius Rempel ist 19 Jahre, der hat jetzt eigentlich während dem letzten Jahr, ist immer am Sonntag auf die Straßen gegangen, hat Alkohol gesoffen, hat auch Drogen genommen und so weiter, war das große Sorgenkind von dieser Familie Rempel. Und die haben mir das auch schon erzählt und so weiter. Und jetzt im Dezember, als ich da war, habe ich auch gerade mitbekommen, wie er wieder von der Straße, dieser Sohn, nach Hause kommt, alkoholisiert, zornig, hat dann Familien, das war irgendwie ein Neffe oder so, getreten, dann wurde die Mama zwischen auf die Seite geschubst, ist dann aufs Feld, wütend und zornig. Und ich war dann gerade da, und ich war mit unserem Auto da, mit dem Pickup, und dann ging es um die große Frage, ja, was machen wir? Die Eltern waren schon ganz verzweifelt und es gibt da in der Nähe, wo wir wohnen, auch ein Rehabilitationszentrum. Das ist von Mennoniten, die wiedergeboren sind. Die betreiben das für Mennoniten, die in Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Eheprobleme, alles Mögliche, kann man da hin, und die arbeiten ganz, ganz klar evangelistisch. Die möchten Menschen zu Jesus führen, weil sie sagen, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es nur ein Herumdoktern auf der Oberfläche. Und die arbeiten wirklich mit dem Evangelium. Und da ging es dann halt darum, hey, wäre es nicht eine Idee, dass man ihn da hinbringt zu diesem Reha-Zentrum? Und dann war es so, dass der Papa, der Herr Rempel, der war ein bisschen hin und her gerissen, weil es gab eben auch schon in dieser Kolonie Leute, die da hingegangen sind, in dieses Reha-Zentrum, die haben sich dann bekehrt, sind dann zurückgekommen, aber es hat dann nicht mehr geklappt, wurden ausgeschlossen, sind weggezogen, und dieser Papa Rempel wusste, wenn ich meinen Sohn da hinschicke, kann es sein, dass er sich bekehrt, er kommt zurück und es funktioniert vielleicht nicht mehr und er muss dann gehen. Das war sehr hin und her gezogen, und er hat dann auch, wir saßen zusammen, hat gefragt, Matthias, was würdest du tun? Und ich habe ihm gesagt, schau, es spielt keine Rolle, wo dein Sohn lebt, in der Alkolonie oder nicht, oder wie er lebt, jetzt mit Latzhosen oder nicht. Es spielt keine Rolle, wo er lebt oder wie er lebt. Es spielt eine Rolle, dass er in einer Beziehung mit Gott lebt. Das ist das Wichtige. Und er ist dann, hat nochmal eine Runde gedreht, du hast gemerkt, es rattert bei ihm. Dann kam er zurück und hat dann als Familienoberhaupt gesagt, doch, mein Sohn geht dahin, hat mich gefragt, kann ich nicht dahin fahren? Und klar, er wollte natürlich nicht, er war auch aggressiv. Das heißt, auf gut Deutsch, er wurde dann gefesselt und geknebelt, wurde auf den Pickup geschnallt. Und dann auch noch 4 Mennoniten hinten, die da auch noch geguckt haben, dass er nicht weg kann da. Papa hat sich neben mich gesetzt, Opa war auch noch hier hinten in der Kabine, und Schwager und Bruder. Und dann sind wir da hingefahren in dieses Reha-Zentrum zu fünft, haben ihn da reingebracht. Und dann haben wir ihn erstmal da gelassen, und das ist jetzt im Ende Dezember gewesen. Dann 3 Wochen, und dann habe ich eben an diesem Abend auch eine E-Mail geschrieben, hey Leute, betet für diesen Cornelius Rempel, dass er den Herrn finden kann. Und das Schöne ist, was ich heute euch sagen kann, dass er sich bekehrt hat in diesem Reha-Zentrum. Nach 3 Wochen habe ich die Info bekommen, er hat sich bekehrt, und mir war es dann ganz wichtig, dass ich auch noch Zeit habe, ihn noch mal kurz zu besuchen, bevor ich herkomme. Ich habe ihn dann besucht. Das von einem Monat oder so, und ich habe ihn auch gefragt, hey, wusstest du eigentlich, wer dich da hingebracht hat? Hat er mir gesagt, ja, ich wusste das. Und habe ich ihn gefragt, wie sieht's aus, bist du noch böse auf mich? Hat er gesagt, ich bin nicht böse auf dich, ich bin dir dankbar, dass du es gemacht hast. Und es ist wirklich, ich habe da auch noch mit seinem Papa geredet, und ich habe ihm gesagt, hey, es ist sehr, sehr ersichtlich, es ist klar ersichtlich, dass in deinem Sohn jetzt ein ganz anderer Geist ist, ja. Und es ist wirklich diese, und ich habe hier, ich rede so viel und zeige so wenig hier, wir haben ein Foto gemacht, hier ist der Cornelius, der Linke, die sind nicht so gewohnt, in die Kamera zu gucken, darum lachen die da nicht so, ja. Aber das ist der Cornelius, und wenn du ihn erlebst, der ist aufgestellt, der ist voller Freude, er ist motiviert, und der ist jetzt noch bis Ende März ist er im Reha-Zentrum, dann geht er zurück nach Hause. Daneben ist seine Freundin, ja, und auch für die kann man auch beten, dass sie auch zum Glauben findet. Dann ist der Rechte, neben mir, das ist sein Bruder, ist der Abraham, und seine Frau, 24, er, sie 23, 3 Kinder, 3 Mädchen haben sie, und wir waren gemeinsam und haben eben den Cornelius besucht. Und das ist ein Riesenaufsteller, auch wieder eigentlich eine Gebetserhörung. Gott wirkt, ja, der Cornelius durfte zum Glauben finden, und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk und eine riesengroße Ermutigung. So, ja. Genau. Ja, was darum einerseits als Gebetsanliegen, was wir dann auch gerne beten können nachher, ist für diesen Cornelius, ja, dass wenn er jetzt zurückkommt, dass er standhaft bleibt natürlich, aber durch das, dass auch seine Familie sehr offen ist, es kann auch gut sein, dass seine Mama wiedergeboren ist, und es ist für mich halt einfach auch interessant, ich mache noch mal ganz kurz weg, es ist für mich einfach interessant, dass in dieser Kolonie, wo dieser Älteste gute Dinge bringt am Sonntag, diese Familie, gerade die Familie, die eigentlich diese große Käserei hat, wo viele Leute angestellt sind, alle Nachbarn, alle Leute da in der Kolonie bringen eigentlich ihre Milch dahin. Er ist ein sehr anerkannter Mann, und dieser anerkannte Mann ist offen fürs Evangelium. Sein Sohn hat sich jetzt ganz klar bekehrt, und da ist was am Gehen. So, ja. Und darum, das ist einfach für mich interessant und darum ist eigentlich mein ein Anliegen auch noch, und das ist das Interessante. Das Interessante ist eben auch, dass ich dann mit seinem Papa geredet habe, mit dem Herrn Rempel. Der heißt übrigens auch Cornelius, der Papa, darum sage ich Herr Rempel, ja, dass es nicht kompliziert wird. Der sagte mir, er fände es schade, dass in ihrer Kolonie man sich nur am Sonntag trifft, zum Gottesdienst zu predigen. Er würde es eigentlich wünschen, dass man sich irgendwann unter der Woche auch mit dem Prediger, mit dem Ältesten zusammensitzen könnte, um über die Bibel zu reden. Sein Schwiegersohn wollte das vor 3 Jahren machen mit Jugendlichen. Das wurde dann unterbrochen und verboten. Aber vor 3 Jahren sind noch einige Dinge anders gestanden als heute. Und was ich interessant fand, dass eben dieser Herr Rempel sagt, hey, es wäre eigentlich toll, eine Bibelstunde zu haben hier. Und darum auch eigentlich ein Gebetsanliegen. Beten wir, dass in dieser Kolonie Santa Rita, dass eine Bibelstunde entstehen darf, wo vielleicht gibt es die Möglichkeiten, da hinzufahren, dann auch mit Ihnen in die Bibel zu schauen. Ja, ich weiß es nicht. Und darum eigentlich, mein Anliegen ist auch für diese, besonders jetzt für diese Kolonie, dass wir beten auch können, dass es eine Erweckung gibt in dieser Kolonie. Es gibt manche Leute, die sagen, dass eine Erweckung entsteht, müssen wir erstmals beten. Aber es ist interessant, in der Bibel sehen wir, es ist immer da Erweckung entstanden, wo das Wort Gottes gefunden wurde. Und als das Wort Gottes auf den Leuchter gestellt worden ist, dann ist eine Erweckung passiert, unter Josia zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem, wir können beten, dass die Türen aufgehen, dass die Herzen aufgehen und dass eine Erweckung passieren darf in dieser Kolonie, ja, weil da ist was am Passieren. Ja. Und da sind wir auch auf eure Gebete angewiesen. Und irgendwie ist es für mich interessant, hier, ich habe über Franz gesprochen, ihr betet 3 Jahre und Dinge passieren. Ja. Also es müssen ganz vollmächtige Gebete hier unter euch sein. Und das ist einfach auch, sind Anliegen, die wir beten dürfen. Ja, nun sind wir bei diesem Punkt, wo ich euch das Interview zeigen will, ein Video, ein Zusammenschnitt. Ganz kurz, das sind 3 Mennoniten, alle sind aus der Altkolonie ausgetreten. Das ist der Peter, der hat sich vor einigen Jahren bekehrt, aber er war schon über 50. Dann hier der Johann, das ist übrigens auch ein Mitarbeiter in diesem Reha-Zentrum, ja, der hat sich bekehrt und jetzt im Dezember taufen lassen, hat sich aber auch erst als Erwachsener bekehrt. Und dann hier noch der Franz, der hat ein ganz, ganz interessantes Zeugnis, der hat sich vor 6 Jahren bekehrt und er ist bis heute in der Altkolonie geblieben, aber als Konsequenz seiner Bekehrung, natürlich alle haben den Ausschluss bekommen, ja, und der Franz, weil er sich bekehrt hat, ist auch seine Frau von ihm weggegangen. Seit 3,5 Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Frau. Als er sich bekehrt hat, hat er auch mit seiner Frau ein bisschen geredet. Und er hat mir erzählt, ich habe jetzt auch noch mal besucht, bevor ich hergekommen bin, oder sind. Er hat mir das erzählt, dass er hat dann seine Frau konfrontiert, dass er jetzt den Jesus gefunden hat. Und er sagte mir, sie war relativ offen. Sie war nicht dafür, sie war nicht dagegen. Es war okay so. Bis der Älteste kam, die Prediger kamen. Er sagte mir, da waren mehr als 100 Leute auf meinem Hof und die haben auf diese Frau eingeredet. Und du weißt es doch, wir müssen bei dem bleiben, wie wir es gelehrt bekommen haben. Ich habe den Schlüssel vom Himmel, dein Mann ist ausgeschlossen, er kommt in die Hölle. Sie haben auf sie eingeredet, auf sie eingetrichtert und sie haben bewirkt, dass sie so eingeschüchtert wurde, an dem festzuhalten, was sie bis jetzt immer gekannt hat, dass sie weggegangen ist. Und diese Kolonie, was auch absolut absurd ist, die sind ja absolut gegen Ehescheidung, die haben sogar durchgedrückt beim Zivilstandsamt, dass er jetzt heute ein geschiedener Mann ist. Er sagte mir, er hat nie eine Unterschrift gegeben, aber er ist jetzt in seinen Dokumenten ein geschiedener Mann. Alles von der Altkolonie durchgedrückt. Also ziemlich krass, was auch da gemacht wird. Und vor 3,5 Jahren hat er das letzte Mal mit seiner Frau geredet und ich fragte ihn aber, hey, kannst du nicht wieder zurück zu deiner Frau? Und sagt er, doch, ich könnte, aber dazu müsste ich Jesus aufgeben. Und das kann ich nicht und das will ich nicht. Das ist krass. Und darum ein unglaubliches Zeugnis. Und jetzt im Interview, er erwähnt gar nicht seine Frau, er erwähnt andere Dinge, die jetzt schwer geworden sind, weil als ich da war, bin ich mit ihm durchgegangen, dann haben sie all das Mögliche erzählt, aber als ich gerade bei den älteren Herren, als ich dann das Handy angemacht habe, dann waren sie sehr angespannt, ja, und dann haben sie nicht mehr alle Details erzählt, aber einfach, das ist auch eine wirklich entscheidende Information jetzt, wenn wir dieses Video miteinander anschauen können. Und es geht geht mir einfach darum, dass sie einfach hineingenommen wird in diese Realität von diesen Menschen, da auch eine Last dafür zu bekommen, für diese Menschen zu beten, das zu verstehen können, wie sie leben und was es braucht, dass wir vor Ort arbeiten können. Und dazu soll dieses Video dienen. Und so können wir jetzt gerne dieses Video abspielen lassen.
Sie sind nicht wirklich wahre Geburt. Sie denken, sie sind wahre Geburt, aber ich kann das nicht mal verstehen, wenn sie sind nicht biblisch gelehrt.
Sie sind so ein kleiner Part, vielleicht sind es 3-5% der die wahre Geburt, die Menschen sagen, dass ewige Leben alle in der Düsternis.
Nein, ich würde einfach sagen, sie sind nicht. Aber sie glauben, dass sie das sind. Und sie sind, aber wenn wir in der Bibel checken, dann sagen wir das einfach, sie sind nicht wahre Geburt. Sie behaupten, dass sie der wirkliche Christ sind, aber sie sind das nicht. Nicht dort noch, was die Bibel uns lehrt.
Die größte Trouble, was eine Klinie ist, dass die alle bloß noch ihre selbstgemerkte Regeln checken und die wird wenig wie die Bibel gelehrt, die wird bloß alle auf ihre eigene Tradition nachgewiesen.
Das größte Problem ist in der Knie, die achten alle ihre Gesetze, die sagen, hoch von der Bibel soll sein, wenn ich gerät worden, das bloß ihre Gesetze, wer die fallen, der dort ist ein Gehorsamer, wer dort nicht fallen, der dort ist der Eingehorsamer. Und wo man zu den Menschen sagt, ob er top, kann die Bären holen, dann tun sie sehr leicht, Timotheus Kapitel 3, Vers 14. Da sagt sie bloß, bleibe bei dem, was du gelernt hast, bloß dort Ängste. Und wenn ich nicht die Lehrerschere gesagt habe, dann sagt sie, dass sie wollen die Ütschläten, und wenn die Ütschläten in den ersten Himmelteil schlägt, die kämpft nicht. Konnte ich im Himmel an, der Gärtner in Hall an, und du hast die Angst für, der Stadt kann dir die Säure ehrige Gesetzen haben.
Ich würde einfach glauben, das größte Problem ist, dass sie einfach gläubereich sind, dass sie behaupten, dass sie reich sind. Wenn sie glauben, einfach an dort, was die Predigt in alles das entscheiden. Sie vertrauen so fest, dass dort, was die Predigt entscheiden, dass dort ist, was irgendwas am Himmel bringt. Dass sie dadurch nicht Raum geben für alles, was anders ist, was der Prediger sagt. Sie selbst würden sich nicht sehr viel mit der Bibel beschäftigen, würden vielleicht nicht die Bibel lesen. Sie sind vielleicht so, was sie tun, aber die wenigsten. Sie glauben fast an das, was der Prediger entlehrt. Und dann können wir uns feststellen, wenn der Prediger nicht sagt, einfach nicht, wie man es wahr über war, dann glauben sie das nicht.
Was sich ändern würde, Da würden man Menschen einfach handfahren und mit euch beziehen und da klar merken, wo die Schrift davon sieht. Weil die haben so sehr Angst vor den Ausschluss, dass die haben vor den Ausschluss Angst als vor der Bibel.
Das fehlt an zwei Konten. Dass wir als Christen ganz früh reden und teilen die Menschen nicht mehr, aber wir sind in so einer kleinen Prozent, was wir in jeder Knie die Christen sind. In so vielen Städten, da lohnt man sich einfach von den Knie dort bemerken, dass sie die Rüte tragen haben, dass sie das nicht haben. In der anderen Kant würde ich sagen, dass es so für das gottlose Volk, was in der Dienstens leben, da fehlt einfach so viel zu beten, dass sie das mal ersagen können. Und Gott ist allmächtig, erklärt, wenn wir alle Töpfe würden reich beten für dich, dann können Gott auch die Menschen lenken, dass sie mal können von ihren Erdensatzen aufkommen, dass sie mehr würden an Gott die Wut bleiben, dann würde ich sagen, dann können sie noch zu einer Ansicht kommen. Aber das ist das nicht dran, das sei ja schwierig, sei ja bedenklich, weil die Menschen noch mal wollen, zum Glauben kommen.
Ja, zum Rückkommen aus der alten Tänze, glaube ich, brauchen sie einfach diese starke Begegnung mit Jesus, dass Jesus sich ganz besonders an ihr offenbart hat. Warum, wenn sie holen, so sehr fast an diesem Einfall, wo Paulus der Timotheus sagt, dass du musst bleiben bei dem, was du gelehrt hast. Sie holen dort sehr rasch, sie sehr fast, und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann wird immer wahr, was er mit diesem Fall gequatscht, gedreht. Das heißt, du bist nicht zum Glauben gekommen, wo kann das sein? Wenn die Bibel sagt, dann sagt, du musst bleiben an dem, was du gelehrt hast. So nu chabi ans dort verstell, wenn ich nu meine all meine Jahre ab dit gegründet sie, dass ich dort bleibe, dort hat es dort erst. Und nu einfach bloß, dass ich selbst lese und dass ich dit mehr vertraue, als dort, was all die Menschen rum ans zu mir sagen. Und dann braucht es dort, dort eine ganz enge Begegnung mit Jesus gemerkt haben, du musst dort, dort vertraue, ich kann mich dort erst nicht einfach für so einen Menschen.
Ja, ich kam ja 2018, in den 17. Juli habe ich mich bekehrt. Das sind übrigens wie 5,5 Jahre. Und das Familienleben, das bürgerliche Leben, das ökonomische Leben, das einer zu leben hat, das ist viel spannender geworden. Ich dann hier in der Knie wohnen geblieben. Und dann habe ich nicht bei der Kreuzweg mal schalten, wie kann du nicht Wiebeligkeiten. Wir können, ich bin nicht mehr, weil Leute reparieren, wir können aber nicht kommen. Und das ist für mich eine sehr schwere Zeit gewesen, ich hatte 5,5 Jahre. Aber von der anderen Seite gedacht, von da wo ich zum Glauben kam, dass ich kann für Jesus Christus leben, dass ich den Heiligen Jesus habe, ich würde bloß nicht drei Tischen, dass ich alle leben, dass ich das leben. Ich sage Gott, noch einmal sehr dankbar, ich würde ihm viel mehr sagen, danken, dass er mich hat können. Ich würde diesen Schritt holen, dass ich zum Licht kommen, dass ich einfach Jesus Christus annehmen als mein Erlöser und mein Retter. Ich würde sagen, sehr dankbar für.
So, erst wir haben sehr streng, dort haben wir da, haben wir sehr ehrlich, dort haben wir bekehrt. Und dann Leute sind euer, aber nun können wir weiter vertellen, was wir uns taufen Leute und dann. Wird das war ganz streng. So habe ich das sehr streng verboten, bin ich mal darüber in den Hof gekommen. Habe eigentlich gesagt, dass das soll anhalten für mein Leben lang. Das soll mein Leben lang nicht mehr in den Hof kommen. Aber was anders wie ist euer Mind, das nicht scheint. Ich habe ein Leben, ich habe eine große Angst, wenn ich denke, dass Jesus wird nochmal kommen, dass die Welt wird eng, dass es eng von der Welt wird kommen. Ich habe eine große Angst. Aber was ich mein Leben Jesus übergeben würde, ich habe mir nicht bloß den Frieden, dass ich das glauben kann. Aber ich habe mir nicht bloß dort, dass ich das glauben kann. Er schaut mir auch, dass ich das innerlich Frieden hatte. Ich sehe ganz friedlich über das von der, wenn ich denke, dass Jesus wird kommen. Ich freue mich, ich sehe nicht überrascht, wenn er wird kommen. Ich lerne nur an. So, nun geht mir das am Hort schon. Und mit dort, was an mir ist, mit dort probiere ich das auf Rüte strohlen, wo wirklich ich mir das tun werde. Und dort ist, wo du kriegst, wenn du schwierst, was ich schwierst. Ich check dich innerlich vielleicht sehr scharf, aber am Hort wie ein Grauter kommt. Du jüngst das nicht schon. Ich habe nicht Frieden im Hort. Nun habe ich den Frieden innerlich, wenn mich angegriffen wird, meine Eltern mich vermehrt haben oder sie mir rückgestellt haben. Ich kann das einfach annehmen, ich weiß, dass ich das tun will. Ich würde krank dort denken. Ich würde krank sein, als was sie von der noch sind. Sie sagen, sie leben nicht für Jesus und sie gleichen das nicht, wann ich für Jesus lebe. Sie möchten das alles so essen, was sie das gelernt haben.
Ich würde sagen, die waren die Beten, die dafür, dass die mal die Horten abging, dass die mal wahrlich wären, das Wort abzunehmen. Und auch noch, wenn die einfach mal Menschen in die Knie nachfuhren und reden mit euch.
Und da wird einfach wirklich viel ernstlich für die beten, dass sie dort auch sein können, dass sie ihre Gesetze mal. Mal Tagloten deiden, und von Aufloten deiden, mal einfach Gottes Gebet fallen deiden. Da würden sie dort auch sein können. Und wir als Christen, die würden auch sagen, da sein, die mit den Überschmerzen reden. Aber wir sind so ein kleiner Port, uns würde das viel übermerken, wenn von den Bitterländern, wo die Christen wählen, wo die große Kirchen sind, die da einfach ganz ernstlich beten deiden für das. Wenn eine ethische Frage wird, dass ohne dies in das Leben wird.
Ich glaube, sehr wichtig ist, dass wir, wenn jemand Zeit in ihrem Leben hat, für beten, für seine Menschen, für seine Kolonie, dass sie einfach beten dürfen, für das sie war aufstellen, dass sie mit dem Evangelium bekommen. Ich glaube, Paulus hat das online auch nicht. Er betet für das Gott mit der Aufmerksamkeit für das Evangelium. Ich glaube, das ist hier sehr wichtig. Die Menschen, die haben sich täuschen für alles, was anders ist, als was sie denken. Und ich glaube, ein Ding ist einfach wichtig, dass wir verbeten, dass wir verbeten, dass wir das Wort aufmerken, dass er heute wieder zu hören. Ja, und dann einfach, dass wir dann, dass wir mit der rechten Zeit Menschen scherzen und zu begleiten. Und sie waren nicht rückkommen dort, wenn dann, was ihr von der Tschwäche. dann Krise, entweder ein Ausschluss, entweder physikamente bitterliche Sachen auf die Schnelle, entweder ein Druck, mit Druck, was er in ihre Rehle geholt hat, dass sie nicht rückkommen kann. Dort ist eigentlich erklärt, dass sie welche denkt, dass wenn sie, wenn du werden wird, dass sie einfach werden, dass sie sich selbst aufschlitten dafür und dass Gott mit jemandem von sie nicht in ihre Scheiße und ihre begleiten.
Ja, eindrücklich, Zeugnis von Ihnen zu hören. Und es gibt einiges, oder es gibt uns reichlich Stoff zu beten. Ja, ich hoffe, dass ihr einen tiefen Einblick auch jetzt bekommen durftet in dieses Leben von diesen Mennoniten, von diesen Altklinik-Mennoniten und was auch die Not ist, ja, und für was wir beten können. Und ich sehe, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Ja, wir haben eigentlich nur noch 6 Minuten, dann fällt der Hammer. Und wir wollen ja alle noch rechtzeitig nach Hause, weil wir wieder morgen früh aus dem Bett müssen. Und dann will ich aber einfach jetzt mal noch mal kurz durchgehen, die Gebetsanliegen. Und ich glaube, diese Gebetsanliegen sind auch, glaube ich, auch online, wo man die anschauen kann. Vielleicht könnt ihr auch mit dem Handy ein Foto machen, um mitzunehmen, dann dafür dann zu beten. Einerseits wäre das für die Margarete, das ist die Frau von Franz, den wir jetzt gehört haben. Was interessant ist, er hat nicht selbst mit ihr geredet, aber über andere Personen hat er mir erzählt, dass er mitbekommen hat, dass seine Frau tief depressiv ist, also todesdepressiv, hoffnungslos und depressiv. Ja. Und darum ist es so traurig, dass sie in diesem Gesetzessystem unter diesem Ältesten gefangen ist. Und ja, es ist einfach nur traurig. Und darum beten wir für die Margarete, dass Gott ihr das Herz aufmacht und sie das Licht, dass sie auch ins Licht kommen darf, dass sie Jesus finden darf. Ja, beten wir dafür, für die Frau von Franz und natürlich auch für Franz selbst, ja, dass er mutig weitergeht. Aber ich gehe da hin und denke, Mensch, der braucht Ermutigung und ich gehe ermutigt nach Hause. Ja, das ist unglaublich. Dann für diesen Franz Hiebert, diesen Ältesten in der Kolonie, können wir weiter beten und aber einfach auch allgemein für diese Kolonie Santa Rita, ja, was wir gehört haben, dass der Herr schenkt, dass Bibelstunden irgendwie möglich sein dürfen, dass die Ältesten ein Ja dazu haben, dass eine Erweckung geben darf, ja, aber natürlich auch allgemein in den Kolonien, ja. Ihr habt das jetzt gehört, die Gebetsanliegen auch von diesen drei Brüdern. Dann für Cornelius Rempen, der jetzt Ende März rauskommt aus dem Zentrum, der nach Hause geht, ja, und dass einfach diese Freude im Herrn nach Hause bringen darf und auch Weisheit haben darf mit seinen Freunden, mit denen er vorher gesoffen hat, dass er mit ihnen über Jesus reden darf und dass er ein Licht sein darf, ja, und dass in diesem Rahmen, in dem er da war vorher und mitgemacht hat, dass er jetzt ein Licht sein darf für die richtige Sache, also, ja, wollen wir für ihn beten. Dann einfach allgemein offene Türen und Herzen unter den Altkolonien, Mennoniten. Dann eben aber auch für die Christen, die in den Kolonien sind. Zum Beispiel eben der Franz, der ist bis heute da wohnen geblieben. Und es ist interessant, als ich jetzt da im Februar da war, hat er mir erzählt, weil es ist ja, das Problem ist, wenn du ausgeschlossen bist, dann will eigentlich niemand mehr Kontakt haben zu dir. Wenn du als Ausgeschlossener zum Beispiel am Sonntagmorgen in die Koloniekirche gehst, gehst du rein und in dem Moment stehen alle auf und hauen ab. Du stehst dann alleine in der Kirche. Also, und da wird nicht gegrüßt, da wird nicht Hand geschüttelt, du bist ausgeschlossen. Das ist wirklich Ausschluss und Gemeindedisziplin. Ja. Aber es ist interessant, dass er trotzdem ab und zu mal ins Gespräch kommen kann. Und da war jetzt, hat er mir berichtet, war eine Situation, da war einer mit dem Buggy bei ihm vorbeigekommen und sie haben dann so geredet, ein altbekannter Freund natürlich, und er hat einfach, wie heißt es, aus allen Kanonenrohren eigentlich das Evangelium gepredigt und die einfach mal gesagt, hey, was eigentlich wirklich Sache ist. Der ist mit seiner Kutsche nach Hause und hat sich bekehrt. Ja, total krass. Und darum ist es schwierig. Eigentlich ist es nicht möglich, auch gerade als Ausgeschlossener in der Kolonie ein Licht zu sein, aber trotzdem, wie sie leben und wenn es trotzdem irgendwie Berührungspunkte gibt, können sie ein Licht sein. Ja? Also sie sind natürlich ein Licht, weil Jesus lebt in ihnen, aber dass sie einfach auch Weisheit haben und einfach auch Situationen nutzen dürfen, so jetzt auch wie der Franz das tun durfte. Genau, wollen wir beten für die Christen, die nach wie vor in den Kolonien sind, aber wir haben gehört, es sind ganz, 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 ganz wenige, 2-3% vielleicht, wollen wir auch für sie beten.
Genau, und dann einfach, das ist ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gehört, über die Kolonien, die Mennonitinnenkolonien und unsere Arbeit, wie wir sie evangelistisch machen wollen, was wir erreichen möchten, aber eben, wir haben diesen Anbau gebaut, wir möchten da, wenn wir zurückkommen, mit Bibelunterricht anfangen, da können wir auch beten, dass der Herr Gelingen schenkt in der biblischen Lehre, in Plattdeutschen, und auch wenn du natürlich biblische Lehre bringst, dann kommen sie auch mit ihren Nöten oftmals, und da braucht es auch Weisheit im Umgang mit dem und in den Gesprächen, auch dafür können wir gerne beten. Und noch ein persönliches Anliegen, Dora ist ja wieder schwanger, im Mai dürfen wir unser drittes Kind erwarten, das wird ein Mädchen dieses Mal, nach zwei Jungs, und auch das war ein bisschen herausfordernd, Dora hatte auch Schwierigkeiten, als wir auch noch in Bolivien waren, 6 Wochen nur liegen und so weiter, schonen, auch wenn der ein oder andere daran denken kann, dass im abschließenden Schwangerschaftsprozess das auch da alles gut gehen darf mit der Geburt, auch da sind wir sehr dankbar für Gebete. Genau, das sind die Gebetsanliegen, die Zeit ist um, darum nehmt es mit nach Hause. Ich will noch ganz kurz darauf hinweisen, wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen, auch über E-Mail. Und auch die Kollekte heute Abend wird gesammelt, die ist natürlich freiwillig, aber wird gesammelt für die Arbeit in Santa Cruz. Wenn jemand am Livestream ist und nicht hier vorbeikommen kann, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, direkt über den Mitternachtsruf Geld zu spenden. Einfach den Mitternachtsruf mit dem Vermerk, das ist ganz wichtig, Santa Cruz. Dieses Geld kommt direkt in diese Missionsarbeit, und es gibt diesen Anbau, den wir erst gemacht haben, zum Beispiel die Inneneinrichtung, die Technik, alles, da fehlt uns eigentlich das Geld noch. Ja? Das heißt, wenn da jemand eine Last hat, über den Mitternachtsruf Geld spenden, und dann wird das direkt nach Santa Cruz weitergeleitet. Genau, das darf ich noch so sagen. Ja, dann denke ich, wollen wir noch aufstehen und zum Abschluss beten. Herr Jesus, danke dir für diesen Abend, den wir haben durften. Danke, dass wir sehen durften, wie du wirkst in anderen Ländern, unter anderen Menschen. Du siehst diese Altkolonie Mennoniten, du siehst diese Mennoniten, die dich so sehr brauchen. Ich will dich bitten, öffne du Herzen, schenk du Menschen, die hingehen, schenke offene Türen, schenk eine gute Art und schenk, dass noch viele Menschen zu dir finden dürfen, dass sie ins Licht kommen dürfen, dass sie in die Freiheit kommen dürfen zu dir hin. Da wollen wir dich doch bitten, Herr, schenk Gnade, und wir möchten einfach das vor dir bringen, vor deinen Thron. Danke, dass du ein Gott bist, der Gebete erhört. Wir danken dir, dass wir zu dir beten dürfen, dass wir dir gehören. Wir preisen dich dafür. Und so begleite uns jetzt auch an diesen Abend noch. Schenk Bewahrung auf dem Heimweg. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. So bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen hier, ab Vara Säunen, das heißt auf Plattdeutsch, ab heißt auf, Vara heißt wieder und Säunen sehen. Also auf Wiedersehen. Ab Wahrersäunen, bis zum nächsten Mal, und der Herr Gott mit euch.